Deutschland 2025. Du willst gründen und wartest erstmal 8 Wochen auf deine Steuernummer. Willkommen im Bürokratiedschungel. Lukas Zörner kennt das aus eigener Erfahrung. Er ist gerade mal 32 und hat trotzdem schon mehr Start-up-Erfahrung als viele andere am Ende ihrer Karriere. Er ist ein echter Fintech-Veteran und hat die Online-Bank Penta mit aufgebaut und war nach deren Übernahme Deutschlandchef von Konto. Jetzt hat er Integral gegründet. Mit diesem Unternehmen will er die Steuerberatung revolutionieren. Wir sprechen über Gründungsfrust und Unternehmergeist, über die Fintech-Branche und darüber, was es heute wirklich braucht, um als Unternehmer erfolgreich zu sein. Viel Spaß! Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode hier in meinem Podcast Chefetage. Ich bin live neugeboren und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Worum geht's hier? Ich spreche mit Unternehmern, mit CEOs, mit Vorständen und anderen Führungspersönlichkeiten über Leadership, ihre Karriere, Unternehmertum und wie sie auch aktuelle Herausforderungen ihrer jeweiligen Branche bewältigen. Also wenn dich das interessiert, dann bist du hier ganz genau richtig. Heute geht es wieder einmal um das Thema Gründen und auch wieder einmal um die Fintech-Branche, also um Unternehmen, die digitale Technologien im Bereich Finanzen anbieten. Und vielleicht erinnerst du dich, das Thema hatte ich vor einer ganzen Weile schon mal, als Miriam Wohlfahrt hier zu Gast war, die mehrere Fintech-Unternehmen gegründet hat. Also hör doch vielleicht nach dieser Episode natürlich auch da nochmal rein. Das war ein wirklich sehr spannendes Gespräch. Heute bin ich in Berlin bei Integral. Vielleicht kennst du das noch nicht, aber das ändert sich ja jetzt. Das ist nämlich ein Startup, was sich rund um das Thema Steuerberatung gegründet hat. Und gegründet wurde es unter anderem von Lukas Zörner. Der ist nämlich heute hier zu Gast. Und wer sich in der Branche auskennt, der denkt jetzt sofort an Unternehmen wie Penta und Konto. Penta, das war eine der erfolgreichsten und größten Digitalbanken für KMUs, für Selbstständige, die dann vor einiger Zeit von der französischen Digitalbank Konto übernommen worden ist. Und Lukas war zunächst bei Penta und dann bei Konto, später sogar Deutschlandchef. Und jetzt hat er mit Integral sein eigenes Fintech gegründet. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Lukas, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wieder einmal muss ich sagen, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf, weil ich sitze hier bei euch in euren Hallen. Wir sind in einem wunderschönen Altbaubüro in so einem Hinterhof in Berlin. Also ich musste gerade erstmal durch eine Vordertür, dann durch einen Eingangsbereich, dann in einen Hinterhof und dann war da plötzlich ein großer Glaskasten mit ganz vielen Leuten, die ganz motiviert gearbeitet haben und sich alle nach mir umgedreht haben, als ich reingekommen bin. Also cooles Büro habt ihr hier.
Ja, vielen Dank. Also ich glaube, die Mitarbeiter und wir finden es auch echt spannend und gut, in dem Büro zu sein. Bei uns sind alle Mitarbeiter auch im Büro. Also wir sind momentan nicht remote unterwegs. Deswegen war es uns auch wichtig, dass wir ein Büro nehmen, in dem man sich wohlfühlen kann.
Ah, da haben wir gleich nochmal ein Thema, was ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, aber das können wir gleich auch nochmal besprechen. Remote gegen Vorortarbeit. Aber machen wir doch erstmal das, was wir immer machen. Fangen wir mit dir ganz persönlich an, damit wir alle dich kennenlernen können. Wer bist du denn so ganz persönlich? Vor allem fangen wir erstmal damit an, was tust du so und wer bist du, wenn du einmal nicht arbeitest, falls es diese Zeiten geben sollte?
Du, als Unternehmer ist man ja eigentlich immer auf Achse. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass quasi das Thema Unternehmertum fängt morgens an und hört abends auch nicht so wirklich auf. Aber gleichzeitig ist es mir wichtig, dass ich mir Zeit mit meiner Familie nehme. Ich habe eine kleine Tochter, meine Frau und in der Zeit, in der ich nicht arbeite, unternehmen wir viel, sind viel in der Natur, um auch einfach so ein bisschen den Ausgleich zu schaffen.
Und du bist aber, glaube ich, kein Ur-Berliner, wenn ich das richtig gelesen habe, sondern ganz im Gegenteil, kommst viel weiter südlich her.
Genau, ich bin gebürtiger Österreicher, bin in der Nähe von Wien geboren worden, bin aber dann, als ich sehr, sehr jung war, sind wir nach Deutschland gezogen, nach Rheinland-Pfalz und bin eigentlich mein gesamtes Leben in Deutschland aufgewachsen und seit Anfang diesen Jahres auch deutscher Staatsbürger.
Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, was so den Dialekt und den Akzent angeht, weil den hört man bei dir gar nicht. Aber das geht mir auch tatsächlich so, weil wenn ich den meisten Leuten erzähle, dass ich gebürtiger Stuttgarter bin, dann sagen die auch, höre ich nicht. Also man muss es nicht immer hören. Ja, wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute bist? Was ist so dein Karriereweg?
Ich glaube, bei mir hat es relativ früh angefangen. Ich war in der Schule schon immer begeistert an unternehmerischen Projekten zu arbeiten, Sachen auszuprobieren und habe damals schon in der Schule an Wettbewerben teilgenommen, die unternehmerisch was zu tun hatten und fand dieses Thema immer spannend. Habe dann nach der Schule ganz klassisch BWL studiert an der Uni Mannheim und fand das sehr, sehr spannend. und bin dann über verschiedene Praktika eigentlich in die Finanzszene so ein bisschen reingerutscht. Ein Praktikum bei der Deutschen Bank damals gemacht, bei Morgan Stanley im Investmentbanking und fand diese Industrie sehr, sehr spannend, weil sie international extrem wichtig ist. Die Ökonomie und die Wirtschaft funktioniert deswegen. Und habe ich dann nach meinem Studium auch entschieden, quasi im Investmentbanking anzufangen. In London damals bei Morgan Stanley mit Fokus auf Energieunternehmen. Also RWE, E.ON, Verbund und alles, was drumherum gehört, was eine sehr, sehr spannende Zeit war, weil man da das erste Mal gelernt hat zu arbeiten, wirklich verstanden hat, was es bedeutet, jetzt eben nicht mehr Student zu sein, sondern zu arbeiten und fand die Zeit persönlich extrem bereichernd und spannend. Hab aber dann nach so 1,5 Jahren gemerkt, in mir brennt irgendetwas. Und ich konnte das damals nicht so wirklich einordnen, was das war. Und habe mich dann aber entschieden, nach Morgan Stanley ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich weiß jetzt, was dieses Fingerkribbeln ist. Das ist nämlich das Unternehmertum. Das steckt irgendwie in mir drinnen. Und interessanterweise bei mir in der Familie, mein Opa, also hat quasi damals in Österreich noch, war wirklich Unternehmer, war Elektriker mit einem eigenen Laden. Und ich sage immer, das Unternehmergehen hat bei uns in der Familie quasi 1 Generation übersprungen und ist dann bei mir wieder angekommen. Und das war so das erste Mal wirklich Unternehmertum live, haben Unternehmen von Grund auf aufgebaut. Das hat dann nicht so funktioniert, wie wir es wollten, war aber auch schon ein Fintech-Unternehmen. Mhm. Und ich habe gemerkt, ja, das hat zwar nicht funktioniert, aber am Ende ist es genau das, was ich machen möchte. Ich brenne dafür, Produkte und Services zu bauen für Kunden, deren Leben besser zu machen. Mhm. Und es gab dann für mich eigentlich, es war unvorstellbar, was anderes noch zu machen. Und auch wenn der Unternehmerweg sehr, sehr hart ist, habe dann bei Penta mitgegründet, quasi danach, und war als Chief Product Officer zuständig für die komplette Produktentwicklung. Das heißt, das Produkt, in Anführungsstrichen, das Bankkonto und alles, was dazugehört, das hat mein Team und ich haben das gemeinsam entwickelt und immer am Kunden entwickelt. Also was brauchen die Kunden und Kundinnen, um besser arbeiten zu können? Und das hat mich dann ja einige Jahre beschäftigt. Und dann kam der Moment, in dem wir angefangen haben, mit Konto zu sprechen, unserem französischen Wettbewerber damals. Und damals war die Prämisse, 1 + 1 = 3 ergeben. Das zusammenzubringen macht Sinn. Es ist ein französisches Unternehmen, deutsches Unternehmen, aber im Kern europäische DNA. Gleichzeitig haben wir die gleichen Kundengruppen angesprochen. Wir haben die gleichen Produkte gebaut. Und hier in Berlin habe ich damals den Alexandre Pro, den Geschäftsführer und Gründer von Konto, getroffen. Und es war eigentlich relativ schnell klar, das ergibt Sinn. Und dann haben wir Penta und Konto verkauft. Und ich hatte damals die Wahl, zu bleiben oder zu gehen, und habe mich dann aktiv dazu entschieden, zu bleiben, weil für mich war die Reise irgendwie noch nicht vorbei. Ich wollte die Kunden migrieren auf die neue Plattform, ich wollte unser Team auch einführen in die neue Gesellschaft und gleichzeitig auch die Marke nochmal Konto dann bekannt zu machen in Deutschland. Bin dann als Deutschlandchef genau dafür zuständig gewesen und seit April, Ende letzten Jahres, also knapp 7 Jahren insgesamt, bin ich dann rausgegangen, weil ich dann das Gefühl hatte, okay, I've done my job. Das hat bis hierhin hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe tolle Erfahrungen gebaut und habe auch ein Team um mich herum aufgebaut, das übernehmen kann. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, okay, es ist Zeit für was Neues. Und habe dann eine Pause gemacht und dann kam Integral.
Was das genau ist, das können wir ja gleich nochmal genauer beleuchten und was ihr damit vorhabt. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe mit meinem Kompagnon Ralf Lottermann unsere Agentur formal Ende 2020 gegründet, im Dezember. Und ich weiß noch, dass ich auf der Suche war, weil wir wollten aus einem ganz bestimmten Grund unbedingt noch in 2020 an den Start gehen. Und ich war auf der Suche nach einer Bank und wollte schnell ein Bankkonto haben. So, und ich habe angefragt die örtliche Volksbank und ich habe angefragt die örtliche Sparkasse, so erstmal was so am naheliegendsten war. Dann habe ich bei Ralf, großer Deutsche Bank-Fan ist, bei der Deutschen Bank angefragt. Und ich glaube, das Schnellste, was man mir anbieten konnte, war irgendwie so ein grundsätzlicher Zeithorizont von 5 bis 7 Wochen. Und dann habe ich bei Penta innerhalb von 48 Stunden Konto gehabt.
Und ich muss sagen, so, das ist genau der Grund, warum wir es gegründet hatten. Weil wir halt das auch früher einfach selber gemerkt haben, wenn man dann ein Unternehmen hat und man möchte loslegen, dann darf das Bankkonto nicht der Blocker sein. Und ich glaube, jetzt, was ist jetzt 5 Jahre später, muss man sagen, inzwischen fast alle Banken bieten es an, digital quasi Geschäftskonten zu eröffnen. Aber vor 5 Jahren gab es das noch nicht. Und ich glaube, wir können da ganz, oder ich kann auch ein bisschen stolz auf mich sein, zu sagen, wir haben das damals in den Markt gebracht. Mhm. Jetzt hat es jeder kopiert. Und am Ende tut es aber allen deutschen Unternehmern und Unternehmerinnen gut, dass dieses Problem endlich mal gelöst wurde.
Ja. Holmer muss sagen, also ich bin den Umstieg auf Konto nicht mitgegangen mit unseren Konten dann bei Penta, hatte bestimmte Gründe, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, ich bin dann doch zur Deutschen Bank gewechselt. Da hatte ich dann ja auch mehr Zeit. Aber tatsächlich ist es so, das war gefühlt der Kulturschock von Gegenwart in Vergangenheit. Also es ist bis heute so, wenn ich mich in meine Deutsche Bank Konten einlogge, dann fühlt sich das an wie das Web gefühlt in 2005. So in allem. So ist es furchtbar. Und ich verstehe es einfach nicht, warum das so schwer ist, für so ein Unternehmen das irgendwie auf die Kette zu kriegen. Ich weiß nicht, ich hatte mit Miriam Wohlfahrt damals, die kennst du, glaube ich, auch gut, darüber auch gesprochen. Die hat dann versucht, die so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Aber nein, ich verstehe es nicht.
Ja, ich glaube, es ist auch schwierig für große Organisationen. Und deswegen sind Startups meiner Meinung nach so extrem interessant. Weil für große Organisationen was zu verändern, es ist einfach extrem schwierig. Ja. Und ich glaube, das ist einfach diese Agilität und diese Geschwindigkeit, die eben ein junges Unternehmen an den Tag bringen kann. Das ist das, was am Ende, glaube ich, den größten Unterschied macht zwischen Corporate und Startup. Und das muss man halt auf Dauer auch hinbekommen, das zu halten als Startup. Ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit und gleichzeitig sich zu professionalisieren. Aber ich glaube, insgesamt kann für Unternehmen in Deutschland noch ein bisschen mehr gemacht werden, digital.
Das mit den großen Unternehmen und den Startups, genau das hat Miriam auch gesagt damals. Aber ich glaube halt, okay, das kann man mal für 2-3 Jahre als Argument bringen, aber ich glaube jetzt 2025 sollte Deutsche Bank, Sparkasse und Co. das irgendwann mal auf die Kette kriegen. Aber wir werden sehen, wie es so weitergeht. Jetzt erzähl doch mal, also Integral ist kein Bank-Startup, wie es Panther war. Was genau macht ihr? Was habt ihr vor? Was ist das Ziel?
Ja. Vielleicht so ein bisschen auszuholen, welches Problem versuchen wir zu lösen? Ich habe mal während meiner Zeit bei Penta und Konto immer wieder gemerkt, dass, das waren insgesamt 500.000 Unternehmenskunden über Europa hinweg, also wirklich eine große Masse, dass viele der Unternehmen und insbesondere der kleinen und mittelständischen Unternehmen sind extrem gut in dem, was sie machen. Das heißt, irgendwie der Bäcker oder die Bäckerin backt das beste Brot und das ist da, wo sie ihre Energie herbekommen und wo sie auch am Ende des Tages, das ist der Grund, warum diese Unternehmung existiert. Aber die Bürokratie in Europa und insbesondere in Deutschland sorgt leider dafür, dass immer weniger Zeit genau auf diesen Sachen verbracht werden kann und dass sich Unternehmen führen sehr, sehr oft so anfühlt, als ob man wirklich durch Glas gehen muss. Und insbesondere die regulatorische Komplexität auf dem Thema Buchhaltung, auf dem Thema Lohnbuchhaltung, auf dem Thema Steuern nimmt ja leider nicht ab, sondern sie nimmt zu. Und wir merken, oder ich habe dann einfach gemerkt, Moment, es müsste doch eigentlich möglich sein, nicht jetzt das nächste digitale Tool zu bauen, in dem die Unternehmer das alles selber machen können, sondern in einem Zeitalter von künstlicher Intelligenz eigentlich dafür zu sorgen, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer sich genau auf das fokussieren können, was wichtig ist und alles, was mit Steuern, Buchhaltung, Payroll, also Lohnbuchhaltung zu tun hat, das einfach abgeben können. Mhm. Und ich glaube, da kommt einem sofort dann auf das Thema Steuerberater, Steuerberatung in den Kopf. Und auch da merkt man eben, dass die demografische Pyramide und der demografische Wandel extrem hart zuschlägt. Es ist eine Industrie, in der das Durchschnittsalter über 55 ist. Aber gleichzeitig, und das ist das Wichtige, für mich sind zum Beispiel Steuerberater und Berater an sich in vielen Fällen Teil der kritischen Service-Infrastruktur für Deutschland. Die Unternehmen und die Unternehmerinnen brauchen das. Ja. Die brauchen Hilfe und die brauchen jemanden, der durch diesen bürokratischen Dschungel sie durchbringt. Aber gleichzeitig wird es immer schwieriger, jemanden zu finden, eben weil vieles manuell ist. Und da kommt Integral ins Spiel, indem wir eben sagen, dass wir eine digitale Plattform bauen können für sowohl den Steuerberater als auch für den Mandanten, um die Zusammenarbeit zu erleichtern, um die Daten besser analysieren zu können und um künstliche Intelligenz in Prozesse reinzubringen, die de facto nicht mehr manuell gemacht werden müssen. Und gleichzeitig aber auch über unsere Partnersteuerberatung, die Integral Steuerberatungsgesellschaft, eben auch den Teil Beratung abdecken können. Weil es gibt Fälle, die kann eine KI Stand heute noch nicht lösen. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, die Menschen wollen sie auch noch nicht unbedingt von der KI gelöst haben. Aber wenn du eine Plattform hast, die KI gesteuert ist und gleichzeitig aber auch die menschliche Beratungskomponente noch dazu bringst, das als Offering, als Angebot für Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland, das ist der Wertkern von Integral.
Mhm. Wie kann man sich das so ganz praktisch vorstellen? Also ich habe auch einfach wieder jetzt von mir berichtet, ich benutze mit meiner GmbH LexOffice oder jetzt seit neuestem Lexware Office, was letztlich wie so eine Art Buchungstool ist, was an die Bank angeschlossen ist, mit dem ich Rechnungen schreiben kann, mit dem ich alle Einnahmen und Ausgaben tracken kann, was sogar versucht, mit einer KI so ein kleines bisschen abzugleichen, ist eine Rechnung bezahlt worden oder nicht. Und dieses Tool wiederum hat dann eine Verknüpfung zum Steuerberater, Klammer auf, was auf Steuerberaterseite nicht wirklich funktioniert, Klammer zu. Ist das dann so was Ähnliches oder in welche Richtung geht das?
Wir kommen eigentlich eher von der anderen Seite, dass wir sagen, was uns aufgefallen ist, ist, dass viele dieser Produkte, die sich richten an kleine und mittelständische Unternehmen, immer nur aus dem Blick der Unternehmen gedacht worden sind, aber nicht wirklich aus der Perspektive der Steuerberatung, die eigentlich auch noch in diesem Spiel mit drinnen ist. Das heißt, du musst von beiden Seiten dran schauen, wie kriegst du es end-to-end hin, dass es für beide Seiten funktioniert. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was uns unterscheidet. Und zusätzlich, wir wollen eben nicht das nächste digitale Tool bauen, in dem du Zeit verbringst, um Buchhaltung zu sortieren und Belege hochzuladen, sondern wir sagen, das können wir für dich machen. Du musst dich nicht mehr wirklich einloggen. Also zum Beispiel bei uns ist es wichtig, dass der Kunde sich gar nicht so viel mit unseren digitalen Produkten beschäftigen muss, weil wir wollen, dass er oder du in dem Falle, dass du dich auf dein Tagesgeschäft fokussieren kannst. Das heißt, weniger selbst machen und mehr in die Hand von Experten geben. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz, wo wir herkommen. Also auf der einen Seite End-to-End gedacht und B, weniger selber machen, wir übernehmen es für dich.
Klingt spannend. Müsste man sich mal so richtig in der Live-Demo anschauen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das grundsätzliche Thema extremes Potenzial hat. Weil, wie du schon sagtest, also das Thema Steuern ist auf der einen Seite kritische Infrastruktur. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich hoffe jetzt, dass mein Steuerberater nicht zu kritisch zuhört, dass auch diese Branche noch eine gewaltige Modernisierung vertragen könnte. Also das schon allein das Thema, sagen wir mal, bestimmte Unterlagen digital weiterzureichen, funktioniert nicht immer so hundertprozentig. Bei vielen, glaube ich. Und auch dieser, ich weiß nicht, ob das nur der Generationswechsel ist oder generell Fachkräftemangel. Also ich hatte mit ihm neulich eine Diskussion, weil wir kamen sehr nah an eine Frist und ich sagte, ja, wäre es mal gut, das vielleicht in Zukunft ein bisschen frühzeitiger zu machen. Und dann meinte er ganz kalt, ja, wir lehnen gerade so viele Mandanten ab, weil wir einfach nicht mehr machen können. Also wirst du gerade nirgendwo besser finden. Subtext, wenn du jetzt dich beschwerst, dann such dir halt jemand anders. Und jetzt ein Anbieter, der mir versucht, das abzunehmen, skalierbar, digital mit einer KI, das klingt sehr verlockend.
Und ich glaube, das ist ein strukturelles Problem, was wir in Deutschland gerade einfach haben, ist, dass der demografische Wandel zuschlägt und er noch viel mehr zuschlagen wird in den nächsten Jahren. Und ich glaube, wenn dieses Thema nicht angegangen wird, das Steuerberatung ist das eine, aber ich glaube auch bei Anwälten wird das ein Thema sein, wenn da nicht das grundsätzliche Betriebssystem verändert wird, wie gearbeitet wird, dann wird es extrem schwierig, Mandantinnen und Mandanten in Deutschland noch glücklich zu machen, beziehungsweise überhaupt noch aufnehmen zu können. Und wenn man das dann einmal durchdekliniert, was heißt das eigentlich? Das heißt dann, dass du ein Unternehmen gründest, vielleicht keinen Steuerberater mehr findest. Du kannst gar nicht in diesem ganzen bürokratischen Dschungel on top bleiben.
Ja.
Und das ist für mich eine tickende Zeitbombe. Und ich glaube, deswegen muss man rangehen und vielleicht die Frage, warum jetzt? Weil ich eben glaube, dass durch das Thema KI die Möglichkeit geschaffen wurde, viele dieser Prozesse und insbesondere der standardisierten Prozesse genommen werden können, um das Tagesgeschäft für beide Seiten einfacher zu machen und gleichzeitig aber auch den Steuerberaterinnen und Steuerberatern dabei zu helfen, wieder mehr Zeit auf das Wort Beratung zu bringen.
Genau,
weil das ist das eigentlich, warum sie studiert haben. Und das ist das, warum sie es machen möchten. Aber das kommt im Tagesgeschäft viel zu kurz.
Ja.
Und ich glaube, wenn man das Betriebssystem, also ich nenne es im Englischen, ist es das Operating-System, wie gearbeitet wird, verändern kann, dann, glaube ich, ist da eine riesige Zukunft und wir wollen diese Zukunft gestalten.
Genau das habe ich nämlich gerade auch ein paar Mal so gedacht. Also es gibt ja so diesen schönen Spruch, viele Steuerberater sind keine Steuerberater, sondern Steuerverwalter. Die machen halt dir deine Buchhaltung, die Steuererklärung, aber wirklich so eine Beratung im Sinne von irgendwas zu optimieren. Und das findet ja extrem selten statt. Und ich vermute mal, der Teil wird wahrscheinlich nicht auf alle Zeit her menschlich bleiben, aber noch länger. Aber dieser Verwaltungsteil, der wird ja wahrscheinlich relativ zeitnah irgendwie komplett über eine KI lösbar sein, vermute ich. Oder also wenn der Staat wahrscheinlich mitspielt. Das wäre meine nächste Frage. Was sind denn die Schnittstellen zu Finanzämtern und Co.? Weil ich befürchte, also wenn ich schon Sorge habe, dass so ein Steuerberater sich digitalisieren müsste, mal irgendwann, die Finanzämter, die husten da doch nur.
Die husten durch das Faxgerät.
Ja.
So muss man das, glaube ich, sagen. Ja, natürlich gibt es Schnittstellen wie Elster und Ähnliches. Aber ich glaube, du hast völlig recht in dem Punkt, es fängt ja eigentlich ganz oben an. Die Steuerverwaltung, die steuerlichen Thematiken, die abgewickelt werden, da fängt es in vielerlei Hinsicht schon an. Also ich nehme immer das Beispiel, du gründest ein Unternehmen und gehst zum Notar, sagen wir mal klassische GmbH oder UG, und musst dann hier in Berlin teilweise 8 bis 12 Wochen auf deine Steuernummer warten. Und dann ist es einfach so, dass du davor eigentlich nicht wirklich Rechnungen schreiben kannst. Das heißt, du hast hier das, was wir damals im Thema Bankentum gelöst haben, im Sinne von, es braucht ein Bankkonto schnell, damit du anfangen kannst zu arbeiten.
Ich kann sagen, da hilft dann das auch nicht.
Das hilft dann einem quasi ein bisschen, aber eben nicht all the way. Und ich glaube, da ist zum Beispiel ein riesiges, riesiges Potenzial zu heben. Und das Problem ist aber auch, dass wir durch unseren Föderalismus es ja nicht nur einen Prozess gibt oder eine Anlaufstelle gibt, in der das Ganze passiert, sondern das hast du über alle Bundesländer hinweg mit allen verschiedenen Ämtern, verschiedenen Prozessen, verschiedenen Thematiken. Und ganz ehrlich, das können wir uns als Land nicht mehr leisten. Das funktioniert einfach so nicht. Und da muss rangegangen werden. Im wirklichen Wurzel muss das Thema gelöst werden, weil ansonsten lassen wir extrem viel Effizienz einfach auf der Straße liegen.
Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass das in irgendeiner Form in der Politik verstanden wird? Also ich meine, da liegt das Thema ja. Na, also das ist ja leider nichts, was in irgendeiner Form irgendein Startup lösen kann. Da kann man vielleicht irgendwie politisch versuchen, sich zu engagieren oder so. Aber am Ende des Tages muss das ja die Politik verstehen. Und ich befürchte, da ist wahrscheinlich wieder so das Bottleneck.
Ich glaube, es ist in vielen Fällen schon verstanden und auch insbesondere in der Finanzverwaltung. Das ist auch, die haben ein riesiges Upgrade gemacht. Das heißt, es ist das Verständnis da. Ich glaube, und das ist jetzt fast schon ein grundpolitisches Thema, dass es in vielerlei Hinsicht gar nicht mal das Interesse gibt, politisch gesehen Sachen zu verändern, weil es einfach ein Einschnitt ist in die Art und Weise, wie Stand heute gearbeitet wird. Das bedeutet, da hängen Arbeitsplätze logischerweise dran, da hängen Strukturen dran, da hängen Beförderungen dran und da hängt so viel hinten dran. Jedes Bundesland macht dann nochmal ihr eigenes Süppchen, weil man möchte ja zeigen, dass man es in einem Bundesland dann doch noch anders machen kann. Und ich glaube, bei vielen Problemen, die wir gerade in Deutschland haben, ist das so ein Grundproblem, dass jeder versucht, es nochmal irgendwie ein Stück besser zu machen oder ein Stück anders zu machen, anstatt zu sagen, okay, es ist jetzt eigentlich Zeit gekommen, dass es keinen Sinn mehr macht, dass das Saarland und Bayern unterschiedliche Prozesse haben beim Thema Steuernummer. Es macht einfach keinen Sinn. Wir sind in einer globalen Welt unterwegs, da muss rangegangen werden. Aber ich glaube, politisch gesehen muss es fast noch schlimmer werden, bevor sich das endlich ändert. Und das tut mir als Unternehmer im Herzen natürlich extrem weh.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also wir haben vorher tatsächlich, ich führe ja immer Vorgespräche, wir haben über dieses Thema so sehr wenig oder gar nicht gesprochen. Von daher keine Ahnung, wie du da tickst, aber jetzt mal aus meiner Perspektive ganz konkret, das war so mein großes Dilemma jetzt auch bei der Bundestagswahl, weil ich nicht das Gefühl habe, dass irgendeine Partei dieses Grundproblem so richtig verstanden hat, noch nicht einmal eine Partei wie die FDP, der man ja eigentlich unterstellen müsste, dass das ihr Thema war. Die macht dann irgendwie so Nebenkriegsschauplätze wie Steuern runter oder kostenlos parken in Innenstädten. Das eine kompletter Unsinn, das andere nicht zentral wichtig. Kann man sich jetzt aussuchen, was ist. Aber diese Form von Entbürokratisierung, die hat ja irgendwie niemand wirklich auf dem Schirm.
Glaube ich auch nicht. Und ich glaube, es wird halt oft auf das Thema Steuerhöhen angegangen. Und ja, ich glaube, natürlich sind die Steuern insgesamt so hoch. Man möchte sie immer geringer haben. Das ist total logisch. Aber am Ende, glaube ich, was den Bürgerinnen und Bürgern in diesem Land gerade richtig wehtut, ist, dass die Grundinfrastruktur des Staates nicht mehr funktioniert in vielerlei Hinsicht. Das ist beim Thema Digitalisierung der Fall, das ist bei den Straßen der Fall, das ist bei den Schienen der Fall. Und ich glaube, das einmal hinzubekommen, wenn man über das Thema Demokratie retten spricht, das ist einer der wichtigsten Punkte. Wie kriegst du es hin, dass diese Tagessachen, die du jeden Tag siehst, ob du im Bahnhof bist oder ob du online eigentlich irgendwelche steuerlichen Thematiken erledigen möchtest, wie kriegst du es hin, dass das gelöst wird? Und ganz ehrlich, ich glaube, es besteht Interesse von politischen Stakeholdern, das Thema anzugehen und zu lösen. Es ist auch kein Thema, was du von heute auf morgen lösen kannst. Aber ich glaube, bei einigen Sachen müssen wir es jetzt einfach mal machen und bestehende Prozesse verändern. Das tut ein bisschen weh und da wird auch mal was schief gehen. Aber ansonsten lassen wir archaisches System stehen, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Das funktioniert ja so nicht.
Ich habe so ein bisschen, ehrlich gesagt, die Befürchtung, dass dieses Grundthema auch gerade so ein kleines bisschen verbrennt durch so, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht ausfällig werde, aber Leute wie Elon Musk und Co., die ja einfach unter diesem Banner in den USA Bürokratie zu zerschlagen und Prozesse zu verbessern, einfach gerade ein Riesendesaster anrichten. Und ich befürchte fast, dass wenn ein Politiker in Deutschland oder Europa jetzt sagt, er will Ähnliches machen, dass alle das vor Augen haben und dementsprechend das sehr unpopulär vielleicht ist.
Ja, aber ich glaube, es gibt, das ist das eine Extrem, klar.
Ja, ja.
Es gibt ja dann auch Prozesse, die einfach in diesem Land digital gemacht werden. Also nehmen wir zum Beispiel das in Berlin, ganz einfaches Thema. Im Bürgerbüro möchtest du einen Termin haben, um irgendeinen Vorgang auszuführen. Die nächsten 9 Wochen sind ausgebucht, das heißt, du kannst keinen Termin buchen und müsstest jetzt morgens die eigentlich hinstellen, auf einen Termin warten, eine Nummer ziehen. Und jetzt kann man natürlich sagen, wir brauchen auf der anderen Seite natürlich viel mehr Beamtinnen und Beamten, die das dann abarbeiten können, weil es sind einfach mehr Menschen. Ja, ist eine Lösung, halte ich für die falsche. Oder man setzt beim Wurzel des Übels an und sagt, okay, wieso können wir uns nicht durch die Prozesse, man kann sich inzwischen digital ausweisen, man kann all das machen, man kann Konten online eröffnen, wieso kann ich dann Prozess XY nicht digital machen? Und jetzt ist es 2025, das Thema ist mindestens 15, 20 Jahre inzwischen alt. Es muss jetzt einfach mal gelöst werden. Aber wenn du dann in Berlin zum Beispiel das anschaust, dann hast du wieder die verschiedenen Verwaltungen der Bezirke und alles drumherum und alle sprechen immer über wir können, wir könnten, wir sollten, wir wollen. Aber es macht halt einfach keiner. Und das ist das, was, glaube ich, viele Leute da draußen zu Recht völlig aufregt.
Ja, absolut. Ja, ich bin gespannt. Also der Tag, an dem wir hier dieses Gespräch aufnehmen, ist der, jetzt muss ich gucken, 28. April. Heute hat die CDU ihr Kabinett bekannt gegeben mit einem Digitalminister, der bislang der CEO von Mediamarkt Saturn ist. Also vielleicht kommt ja jetzt mit so einer Wirtschaftsperspektive so ein kleines bisschen frischen Wind rein. Ich bin sehr gespannt. Schauen wir mal. Aber kommen wir mal zurück zu Integral. Ich glaube, so das Grundproblem und den Grundsatz habe ich verstanden. Vielleicht einfach, wo steht ihr da gerade? Also ich habe auf der Webseite geguckt. Ich kann jetzt noch nicht irgendwie mit einem Klick mich bei euch anmelden. Ihr seid wahrscheinlich in so einer Vorphase, wo vielleicht ist das schon alles fertig oder seid ihr sozusagen, ihr sucht euch eure Kunden noch händisch aus? Wie funktioniert das gerade? Wie ist der Stand?
Also wir sind live, wir haben Kunden bei uns als Kunden, ganz klassisch. Und uns ist aber wichtig, dass wir die Kunden momentan auch gerade persönlich noch kennenlernen, um zu verstehen, was sind die Probleme, was sind die Herausforderungen, wie können wir das beste Produkt und den besten Service anbieten für die Kundinnen und Kunden, aber betreuen Unternehmen aus verschiedenen Bereichen, auch verschiedenen Größen, also von ganz klein bis hin zu wirklich mittelständischen Unternehmen inzwischen und sind da mit knapp 10 Leuten jetzt aktiv an der Entwicklung. Und ich würde sagen, wir machen bis jetzt echt sehr gute Fortschritte und man sieht einfach, das finde ich immer bizarr, wenn man bei uns im Team sitzt und man sieht, wie heute auch Software zum Beispiel entwickelt wird im Vergleich zu der Art und Weise, wie sie vor 5 Jahren entwickelt wurde.
Ja.
Und ich habe wirklich den 1:1 Vergleich dazu. Es ist absurd. Also es ist wirklich so eine riesige Veränderung, die da stattgefunden hat. Also man kann es nicht glauben, wenn man es nicht gesehen hat. Und das finde ich phänomenal.
Also auch da geht es um KI letztlich.
Ja,
ne? Also,
absolut.
Ja, ja. Also ist wahrscheinlich so wie ein bisschen wie bei mir. Also mein Alltag ist häufig geprägt davon, Texte zu erstellen, mir Konzepte zu überlegen und Ähnliches. Ist auch völlig anders geworden. Sprich, so dieses von Anfang an etwas neu runterzuschreiben, egal jetzt ob Code oder ein Text, ist wahrscheinlich nicht mehr bei euch aus. Nicht so, dass ihr das komplett selber mehr macht, sondern erstmal Entwurf vielleicht von der KI.
Korrekt.
Und dann.
Ja, ja, genau so.
Was glaubst du, wie sieht das in 5 Jahren aus? Ich meine, die letzten 5 Jahre waren krass. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so schnell mehr weitergehen, aber wahrscheinlich ja schon eine erhebliche Veränderung sein. Oder glaubst du, es wird noch schneller?
Ich glaube, es wird noch schneller.
Okay.
Weil ich glaube, dass, also wenn sich diese Wachstumskurve an technologischer Innovation weiter fortsetzt, wie sie es bis jetzt macht, dann glaube ich, werden sehr viele Jobs und sehr viele Art und Weisen, wie wir heute arbeiten, sich innerhalb der nächsten 24 bis 36 Monate fundamental ändern.
Ja.
Und ich bin der Überzeugung, dass das tatsächlich der Fall sein wird. Und ich glaube, das wird Menschen dazu befähigen, in vielen Fällen wieder nicht das Tagesgeschäft zu managen, sondern wirklich das Gehirn zum Beispiel zu nutzen, um neue Sachen zu entwickeln. Und ich glaube, es wird ein riesiger Innovations- und Wachstumsheber sein können für uns als Gesellschaft. Aber es wird tatsächlich auch eine riesige Umstellung erfordern. Aber die Geschwindigkeit, in der das gerade passiert, ist enorm. Das Kapital, was in diese Märkte reingesteckt wird, ist noch enormer. Aber ich glaube, wirklich, es wird sich fundamental die Wirtschaftsordnung tatsächlich verändern.
Ich hab auf dem Weg hierher im ICE bei X, ja, ich lese da noch manchmal, eine Diskussion von Juristen gelesen, wo verschiedene Juristen davon berichtet hatten, dass inzwischen Standard-KIs wie ChatGPT diverse Examensklausuren mit Prädikat bestehen können. Und so nach dem Motto, wozu braucht es uns dann demnächst noch?
Ja, ich glaube, da gehe ich ein bisschen anders ran. Also glaube ich auch. Auch die Steuerberaterklausur inzwischen wurde bestanden. Ich glaube, das ist eine der schwierigsten Prüfungen weltweit. Die wird auch bestanden
das
von der KI.
Das glaube ich, dass die deutsche Steuerberaterprüfung schwierig ist. Ja, das kann ich mir vorstellen.
Das ist sehr, sehr hart. Aber gleichzeitig glaube ich, dass die KI diesen menschlichen Kontakt nicht ersetzen kann. Und ich merke das ja persönlich in meinem Leben. Ich würde mich jetzt als technologisch sehr offen und innovativ bezeichnen. Aber gleichzeitig möchte ich schon manchmal auch mit Menschen auf der anderen Seite sprechen können oder den Zugang dazu haben. Und ich glaube, die Frage, die man sich eher stellen muss, ist, wie wird diese Zusammenarbeit zwischen künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz funktionieren? Zum Beispiel bei uns, was wir machen, ist, wir bauen unser komplettes System mit so einem genannten Human-in-the-Loop-Model. Das heißt, dass die Menschen hintendran Sachen freigeben müssen und das System schlägt vor, aber macht es nicht selber, sondern schlägt vor, was gemacht werden muss und gibt, was wir Suggestions nennen. Und ich glaube, das ist der Weg, wie man auch die größte, ja, wie sagen, soziale und gesellschaftliche Akzeptanz dann bekommen wird. Weil ich glaube, die Menschen müssen immer noch in dem Position sein, zu sagen, ja oder nein, geh links oder geh rechts. Weil ich glaube, ansonsten funktioniert es nicht so, wie es funktionieren sollte.
Wie waren so deine Erfahrungen jetzt, wenn wir mal zurück auf die Gründung kommen mit Integral? Du hattest ja, hast ja erzählt, schon vor ein paar Jahren ganz alleine ein Unternehmen gegründet. Dann warst du bei Penta mit dabei. Jetzt mit einem Partner Integral gegründet. Wie waren so die Erfahrungen der ersten Monate, hat sich irgendwas verbessert? Also ich meine, die Politik redet ja immer davon, gründungsfreundlicher zu werden. Hast du irgendwie den Eindruck, da ist etwas gründungsfreundlicher geworden oder wie war deine Erfahrung?
Ja, zumindest die Bankkontoeröffnung ging schneller als vor einigen Jahren.
Überraschung.
Überraschung. Das hat schon mal funktioniert. ich glaube, ja, es sind Sachen besser geworden. Aber wenn man auch bei uns anschaut, Thema Steuernummer, es wurde dann nach Monaten der Stille, wurde der Mietvertrag angefragt, bei dem ich mir denke, warum hat man es nicht von Anfang an angefragt? Den hätte ich ja sofort mitschicken können. Dann hätte man alles von Anfang an gehabt, ist ja kein Thema. Und da muss ich sagen, so, wir merken ja selber, wie die Bürokratie zuschlägt, oder auch das Thema Lohnbuchhaltung ist einfach ein riesiges Thema für die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer. Und es ist unmöglich, meiner Meinung nach, ohne Experten das Thema zu managen. Also wir merken schon, da ist noch Luft nach oben, aber gleichzeitig natürlich hat man es jetzt ein paar Mal gemacht. Das heißt, man weiß ein paar Best Practices, die kann man umsetzen. Man kennt inzwischen auch einige Leute, die einem helfen können auf diesem Weg dorthin, die man schneller anrufen kann als damals. Das heißt, das ging schon auch schneller. Aber am Ende ist jede Unternehmung, und ich glaube, jeder Unternehmer und jede Unternehmerin da draußen weiß das, es ist immer wieder was Neues, es kommen immer wieder neue Herausforderungen, Chancen, Risiken, die man neu bewerten muss.
Übrigens vielleicht da mal an alle da draußen, die auch gründen wollen, der Geheimtipp, also ein Startup zu gründen in Berlin oder in irgendeiner anderen fancy Großstadt, das mag irgendwie sexy klingen, aber Tosted, da wohne ich, Süden von Hamburg, Speckgürtel. Wenn du da ein Problem hast, gehst du aufs Bürgerbüro und du musst maximal 5 Minuten warten und die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch hinterm Schreibtisch, der sowohl Führerschein nicht, aber Ausweise, Gewerbeamt und Sonstiges macht, dich mit Namen kennt, ist sehr groß. Also von daher, es geht sehr schnell alles. Ich glaube, das ist aber tatsächlich etwas, was du ja vorher auch schon zu Recht angesprochen hast. Also, es kann halt nicht sein, dass in Berlin das anders ist als in Tosted. So, es müsste zentral in einem, ja, genau. Gibt es so eine Top-Liste der besten und schlimmsten Erfahrungen, die du gemacht hast in den letzten Monaten?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was mir damals auch bei Penta und bei Konto am meisten Spaß gemacht hat, und das ist glücklicherweise die beste Erfahrung jeden Tag, mit Kunden und Kundinnen zu sprechen, die Probleme zu verstehen und sie dann lösen zu können. Also wenn man wirklich sagen kann, okay, man hat jetzt hier dem Kunden oder der Kundin X geholfen dabei, das Problem zu lösen, das ist das, wo ich die Energie herbekomme. Und ich glaube, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und glücklicherweise haben wir diese Erfahrung gerade jeden Tag und die möchte ich auch nicht missen. Das würde ich so sagen, ist so wirklich die beste Erfahrung und das, was mich jeden Morgen antreibt, warum ich jeden Morgen mit voller Energie hier bin. Und auf der schlimmsten Erfahrungsseite, ich glaube, es ist nicht unbedingt die schlimmste Erfahrung, aber was man als Unternehmerin und Unternehmer managen muss, und das ist, glaube ich, diese Resilienz und die Volatilität, die einen Tag bringen kann. Ich glaube, in vielen normalen Jobs hat man diese Volatilität einfach über einen viel größeren Zeitraum. Da geht es mal, eine Woche geht gut, eine Woche ist vielleicht mal nicht so gut und dann geht es wieder nach oben. Und ich glaube, im Unternehmertum hat man das 20 Mal pro Tag. Also es geht wirklich hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und das managen zu können und dabei diese Resilienz zu haben, nicht, dass alles, was schlecht ist, immer schlecht sein wird und nicht alles, was gut läuft, immer gut laufen wird, das zu managen, ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die es gibt.
Ich glaube, ein Teil davon ist auch, dass, also eine gute Freundin von mir hat polnische Wurzeln und hat gesagt, in Polen gibt es ein Sprichwort, das heißt, nicht mein Affe, nicht mein Zirkus. Das heißt, dass, wenn einem der Zirkus nicht gehört, dann ist der Affe, der da vielleicht gerade durchdreht, einem auch irgendwann mal egal. Und ich glaube, wenn man irgendwo angestellt ist, egal wie verbunden man sich mit Job und Unternehmen fühlt, es ist halt nicht der eigene Zirkus. Und wenn man Gründer, Unternehmer ist, Inhaber ist, dann ist alles, was passiert, sofort etwas, was ganz unmittelbar mit einem zu tun hat. Selbst nur irgendwie die Auswirkungen von Dingen, die formal erstmal gar nicht das Unternehmen betreffen, aber vielleicht Auswirkungen irgendwann mal haben können. Selbst darüber denkt man ja nach. Also man kann ja nichts irgendwie wegschieben. Es ist alles prasselt auf einen ein. Man muss alles in irgendeiner Form verarbeiten und bewerten und überlegen, hat das irgendwie Konsequenzen für meine Zukunft und auch für die, du hast jetzt, glaube ich, da 10 Leute, habe ich gesehen, sitzen. Auch für die 10 Leute, die da sitzen, das macht es dann nochmal schlimmer oder herausfordernder. Würdest du es ähnlich sehen, oder?
Ja, und deswegen ist der Kernwert unserer Company ist tatsächlich Relentless Optimism, also unabdingbarer Optimismus.
Das ist cool, lass mich mir merken.
Ich glaube, ansonsten geht's nicht. Wenn man nur Probleme sieht und nur Risiken sieht und nur Herausforderungen sieht und dann auch noch mit einer pessimistischen Bauchgefühl dran geht, dann wird das nichts. Man muss positiv optimistisch gestimmt bleiben, weil was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass ich immer schwarz sehe, dass alles schlecht läuft. Das darf es nicht sein. Und wir sind da ganz explizit, dass wir erwarten von uns selber und auch von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, jede Herausforderung ist lösbar. Wir kriegen das gemeinsam als Team hin und wir kriegen es auch nur gemeinsam als Team hin und wir kriegen es nur dann gemeinsam hin, wenn wir einfach glauben, es ist lösbar. Und dadurch werden die Sachen auch wieder lösbar. Und das ist so ein bisschen so ein Selbst, wie soll man so eine positive Spirale, in der sich jeder nach oben zieht. Und das muss ich sagen, ist Gold wert.
Ich habe oft jetzt hier schon im Podcast das Thema Scheitern gehabt und dass das ja in Deutschland eigentlich so ein absolutes No-Go ist. Man darf eigentlich nicht scheitern, dann hat man sofort zu den Malus anhängen, dass man gescheitert ist. Jetzt hast du ja selber vorhin erzählt, dass du mit deinem ersten Unternehmen gescheitert bist. Hilft dir das heute? Vielleicht auch Dinge so zu sehen, wie du das gerade gesagt hast, optimistischer sehen zu können, weil du ja einmal schon durch diesen Prozess durchgegangen bist?
Ich würde es anders sehen. Ich würde sagen, das, was mir am meisten geholfen hat, war, dass die letzte Firma funktioniert hat. Weil du dadurch merkst, es kann funktionieren. Und das war auch nicht alles ganz einfach. Das war viel emotionale Achterbahn, die da jeden Tag hattest. Und manchmal lief es gut, manchmal lief es schlecht. Und am Ende hat es sich gelohnt. Und ich glaube, das ist so das, was mich mehr antreibt und wo ich auch mehr gelernt habe. Weil ich einfach weiß, so, es kann funktionieren. Manchmal hat man auch vielleicht kein Glück und manchmal dreht sich der Markt oder ähnliches. Aber es kann halt auch funktionieren. Und da wieder dieser positive Gedanke hinter dem Grundsatzgedanke hinter dem Ganzen, zu sagen, es kann doch auch funktionieren. So. Es kann morgen schon wieder anders aussehen. Es geht nach oben. Und die Momente sind fast wichtiger, als zu wissen, dass man das erste Mal gescheitert ist.
Das ist auch ein guter Ansatz, ja. Weil die meisten wären jetzt wahrscheinlich voll drauf eingestiegen, hätten mal das, es klingt ja gut, ne? Ich habe aus meinem Scheitern gelernt und bin stärker geworden und alles das. Aber ja, aus Erfolg haben lernen ist natürlich eigentlich noch viel besser.
Und gleichzeitig muss man sagen, ich finde das Thema, das ist auch meine persönliche Meinung, ich bin kein Fan davon, Scheitern zu glorifizieren, weil ich glaube, Scheitern ist nicht das, was man haben möchte. Es ist ein schlechtes Gefühl, man fühlt sich nicht gut dabei, dann in den meisten Fällen hängen vielleicht auch noch Arbeitsplätze hinten dran. Also dieses Scheitern zu glorifizieren, halte ich für ehrlich gesagt nicht richtig. Ich glaube, man darf gleichzeitig es nicht dazu führen, dass es ein Malus wird oder, oh, die Person ist gescheitert, ganz, ganz schlimm. Aber ich finde, man muss aufpassen und dafür sorgen und sich eher die Frage stellen, was müssen wir machen, damit es ein Erfolg wird, anstatt nur Scheitern zu zelebrieren.
Jetzt sind wir schon voll in sowas wie Leadership und Ähnlichem drin. Was mich mal interessieren würde, du hast ja schon mit vergleichsweise jungen Jahren Führungsverantwortung übernommen. Ich glaube, du bist heute 32 oder 33? 32 noch? Ja. Und ich hab, als ich so ein bisschen gegoogelt habe nach dir, einen sehr schönen Artikel, der, glaube ich, von so einem Untermagazin des Manager-Magazins stammt, wo über deine Gründung berichtet worden ist. Und da steht dann so schön drin, Fintech-Veteran Lukas Zörner, Klammer auf, 32, Klammer zu. Der Veteran mit 32, das ist ja schon etwas Besonderes oder ist das normal in dieser Branche, dass man in dem Alter schon als Veteran gilt?
So habe ich noch nie drüber nachgedacht. Natürlich habe ich den einen oder anderen Spruch auch im Freundes- und Familienkreis bekommen. Genau das zu dem gleichen Thema. Ich glaube, es ist egal. Weil, wenn man sich das anschaut, ich glaube, sowohl in jungen Jahren als auch in älteren Jahren, man kann gründen. Gründen ist nicht abhängig davon, welches Alter man hat, meiner Meinung nach, sondern davon brennt man für die Idee, hat man auch ein Quäntchen Glück, was dazugehört. Und ich würde sagen, ja, ich habe vielleicht früh gegründet. Es gibt aber auch natürlich Leute, die noch früher gegründet haben. Das ist mir am Ende egal. Für mich hat sich's richtig damals angefühlt und ich bereue es kein bisschen. Für mich war das der richtige Schritt und da habe ich gemerkt, dieses, was ich ganz am Anfang meinte, dieses Fingerspitzengefühl, da war so dieses Brennen drinnen, das musste raus. Und deswegen war es für mich da nie so das Thema. Klar, man hat vieles gelernt, auch auf diesem Weg. Man hat auch einige Fehler gemacht, gerade auch beim Thema Führung logischerweise. Aber ich würde es, wenn ich jetzt so zurückdenke, würde ich es genauso wieder machen.
Hast du irgendwie in irgendeiner Form, also führen ist ja auch etwas, was einem nicht einfach nur so zufällt. Das ist ja durchaus etwas, was man lernen muss. Wie bist du damit umgegangen? Einfach durch Erfahrung oder dann mal bewusst irgendwie dich fortgebildet oder?
Ja, also es ist eine Mischung aus allem gewesen, ehrlich gesagt. Was mir aber am meisten immer geholfen hat, war mit, sagen wir mal, Rollenmodellen oder mit Personen zu sprechen, die in ähnlichen Situationen waren oder die auch vielleicht auch aus ganz anderen Blickwinkeln draufkommen und neutraler draufschauen und so ein bisschen den Spiegel auch hervorhalten können, um zu sehen, was macht man eigentlich, wie wird das wahrgenommen und vor allem, was wichtig ist, gerade in schnell wachsenden Unternehmen, die Erwartungen an sich selber und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an einen, die ändern sich auch über jede Phase hinweg und das geht ganz, ganz schnell. Plötzlich ist man 10 Mitarbeiter, dann 20, dann 50 und die Art und Weise, wie man agieren muss und welche Führungskraft man sein muss, ändert sich nicht wie in der Konzernkarriere über Jahre, sondern teilweise über Monate. Und deswegen war ich nie so der große Fan von strukturierten Selbstentwicklung und Weiterentwicklungsprogrammen, sondern immer Mentoren und Coaches zu haben, die zu der jeweiligen Phase gepasst haben, das gut spiegeln konnten und mit denen man ein absolutes Vertrauensverhältnis hat.
Und die hattest du immer?
Nee, am Anfang nicht. Also das ist ein guter Punkt. Am Anfang nicht, ich habe es dann irgendwann, ist es passiert, würde ich sagen. Man hat dann mehr Leute kennengelernt, man hat auch gemerkt, mit welchen Leuten man besser kann und welche Profile und Menschen, mit denen man vertraulich auch gut arbeiten kann. Und das ist dann so irgendwie passiert. Und der Austausch auch mit anderen Gründerinnen und Gründern, also zum Beispiel mit der Miriam Wohlfahrt, spreche ich sehr, sehr viel, weil sie auch einfach schon viel gesehen hat und hat verschiedene Phasen, verschiedene Unternehmungen gesehen, verschiedene Learnings gemacht. Und sowas hilft enorm, um einfach zu wissen, aha, das könnte ich vielleicht ein bisschen ändern oder das sollte ich vielleicht auch auf gar keinen Fall ändern, sondern das ist einfach so, wie es ist und das soll auch so bleiben. Aber das hat sich über die Zeit aufgebaut.
Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich als du das erste Mal gegründet hast, war es wahrscheinlich extrem schwierig, Menschen zu finden, die dich als, platt gesagt, wichtig genug angesehen haben, dass sie Zeit investieren in dich, dass sie auch offen mit dir sind und wahrscheinlich nach dem Konto-Exit, jetzt mit der Gründung von Integral, vielleicht standen dann da zu viele auf der Matte, die gesagt haben, Mensch, bei dem Erfolg wollen wir dieses Mal mit dabei sein?
Nee, würde ich nicht so sagen tatsächlich, weil sich der Kreis auch nicht wirklich geändert hat an den Menschen, die jetzt in den verschiedenen Phasen dann da dabei waren. Der eine mal mehr, der andere mal weniger. Ich glaube, als ich ganz jung angefangen habe zu gründen, war es natürlich schon so, ich hatte kein Netzwerk. Also ich hatte natürlich dann aus der Bank ein bisschen ein kleines Netzwerk, aber ich hatte keine Unternehmerfreunde, ich kannte da niemanden, das war in London, das heißt, da war noch nicht mal irgendwelche Historie da. Und im Nachhinein, was ich da anders gemacht hätte, ich hätte Menschen, die ich gerne auf dieser Reise dabei gehabt hätte, einfach E-Mails geschrieben. Das ist das, was ich zum Beispiel jetzt immer bei den Studentinnen und Studenten an den Unis merke. Gerade auch Mannheim, da habe ich studiert. Da gab es ein paar, die haben mir dann irgendwie so geschrieben, können wir uns einfach mal 15 Minuten hinsetzen und so ein bisschen sprechen über Unternehmertum und was ich machen könnte, um irgendwie in Startups zu arbeiten. Oder ich habe gerade ein Unternehmen gegründet. Und das ist mir persönlich immer wichtig, dann auch sich kurz die Zeit zu nehmen, um da zu sprechen, weil ich hatte das damals nicht. Hätte es machen sollen, das hätte mir super viel geholfen. Aber ich glaube, es ist immer so eine, wie soll man sagen, es ist keine One-Way-Street, also keine Einbahnstraße, sondern es geht in beide Richtungen. Man muss ein bisschen was geben, man kann auch mal ein bisschen was nehmen, aber man muss proaktiv auch Menschen ansprechen und zu sagen, hey, ich finde dich ganz gut oder ich möchte mal was von dir hören. Das habe ich ganz am Anfang nicht gemacht, weil ich nicht wusste, dass es eigentlich überhaupt möglich war.
Ja, das ist glaube ich, so ein ganz übliches oder ganz häufiges Phänomen, was mir auch immer wieder begegnet, dass dieses ganz simple, einfach mal jemanden ansprechen, das ist für viele, glaube ich, ein Riesenproblem. Ich habe da immer, also ich komme ja ursprünglich aus der Politik, also ich habe unzählige Wahlkämpfe begleitet von diversesten Politikern. Und eine Geschichte ist mir da immer so haften geblieben, mit dem Wahlkampf hatte ich nichts zu tun, aber in Nordrhein-Westfalen gibt es eine kleine Stadt, Bad Münstereifel, und da kommt Heino her, der Sänger. Und der hat da in einem Kommunalwahlkampf plötzlich Wahlwerbung für den örtlichen SPD-Bürgermeister gemacht. Fand ich auch überraschend, hätte ich nicht gedacht, aber okay. Und der wurde dann danach gefragt, warum er denn, er hätte das bisher noch nie gemacht. Noch nie in seinem Leben wäre er in irgendeiner Form in so einem Kontext aufgetreten und warum jetzt ausgerechnet für diesen SPD-Bürgermeister. Und dann hat er einfach ganz simpel gesagt, ja, er wäre immer eine rote Socke gewesen und der Punkt, warum er es noch nie gemacht hätte, wäre schlichtweg gewesen, er wäre noch nie gefragt worden. Und der hätte halt einfach gefragt. Und das blieb mir so hängen und ich dachte mir, ja, Da ist was dran. Einfach mal fragen. Aber halt auch sinnvoll fragen. Ja? Also ich meine, man bekommt ja also auch bei LinkedIn und Co., man bekommt ja so seltsame Anfragen, die man schon komplett immer schon wegwischt. Also das Absurdeste hatte ich jetzt gerade von jemandem, der hat mir geschrieben, mein Profil würde so unfassbar sympathisch wirken, dass er mich nicht wegklicken hätte können. Und ich dachte mir nur, ich habe ihn natürlich nicht angenommen. Oder Leute, die irgendwie vollkommen zusammenhangslos fragen, ob man mal einen Kaffee trinken gehen könnte. Oder einen virtuellen Kaffee, ist ja auch so eine schöne Formulierung. Wie muss so eine Anfrage sein, dass du reagierst?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie muss persönlich sein, nachvollziehbar sein. Und es sollte auch irgendwie so ein bisschen drinstehen, was möchte man da jetzt eigentlich erreichen? Also das reine Kennenlernen, ja, okay, macht Spaß, aber glaube ich, funktioniert auch nicht immer. Sondern vielleicht eher, man möchte sich 15 Minuten nehmen, um die Startup-Idee zu reviewen oder um besser zu verstehen, wie man in einem Startup arbeiten kann oder was man auch gelernt hat, vielleicht von dem Weg von Startup hin zu Corporate oder umgekehrt. Also es muss irgendwas Konkretes sein, Nachvollziehbares und idealerweise auch terminlich flexibel. Dann, glaube ich, funktioniert das. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt sicherlich nicht alle LinkedIn-Nachrichten jemals beantwortet und vielleicht auch mal was übersehen, aber so im Herzen versuche ich es, weil ich glaube, das ist einfach wichtig, diesen Austausch zu machen. Und wie gesagt, als Student damals, auch in Mannheim, war Mannheim damals keine Gründeruni. Das heißt, man hatte vielleicht Kontakte in die Konzernwelt in vielerlei Hinsicht. Da gab es Programme. Aber in Startups hinein, das hat schlichtweg nicht existiert. War natürlich auch noch sehr, sehr früh. Und ich hätte mir es gewünscht, dass es damals das schon gegeben hätte. Aber es geht, wie gesagt, in beide Richtungen. Man muss fragen und man muss dann jemanden haben, der auch antwortet.
Ja, kann ich übrigens bestätigen, weil so ist auch unser Kontakt zustande gekommen. Ich habe auf LinkedIn einfach gefragt, ob du Lust hast, in den Podcast zu kommen. Und du hast geantwortet.
Ja.
Ja, war was Konkretes. Vielleicht noch eine Sache, die mich interessieren würde. Wir haben ja schon, ich habe ja so gerade so ein bisschen über die Deutsche Bank schon, ich will jetzt nicht sagen negativ geredet, aber kritisch. Du hast ja selber früher bei der Deutschen Bank Praktikum gemacht, warst bei Morgan Stanley. Das sind ja jetzt beides sehr, sehr etablierte, traditionsreiche, kann man fast sagen, Unternehmen, also gigantische Unternehmen. Und danach warst du bei Fintech-Startups. Wie unterscheidet sich so das Arbeiten auch in der Unternehmenskultur? Also ich kann mir, glaube ich, vieles denken, aber wie war so deine Erfahrung da?
Ich meine, das ist schon eine gute Zeit her, wenn man es in Perspektive packt. Auf der einen Seite, damals war ich Praktikant und Analyst, also wirklich ganz, ganz jung und in der Hierarchie auch relativ weit unten. Und dann bei den Startups natürlich in anderen Rollen, in anderen Kontexten. Das heißt, muss man immer so ein bisschen in verschiedene Perspektiven zu bringen.
Wenn man nicht ganz weit oben steht, dann erlebt man vielleicht auch eine Unternehmenskultur viel ehrlicher, ne? Also.
Ja, ich meine, was ja natürlich ganz offensichtlich ist, ist, dass die Hierarchie, die in großen traditionellen Unternehmen da ist, natürlich viel größer ist, weil es gibt mehr Hierarchiestufen, es gibt klarere Rollenschnitte, für was man eigentlich zuständig ist, wohingegen man in einem Startup in den meisten Fällen eine flachere Hierarchie hat. Ich sage nicht eine flache Hierarchie, sondern flachere Hierarchien. Und die einzelnen Rollen sind deutlich weiter ausgelegt, weil man eben bei 10 Leuten kann man jetzt nicht einen Spezialisten für jeden Bereich haben, aber bei 10.000 Leuten natürlich dann irgendwann schon und das ist dann auch notwendig. Aber gleichzeitig würde ich sagen, wenn ich da so zurückgucke, ich schaue da auch positiv drauf zurück. Ich habe da sehr viele gute Freunde kennengelernt. Ich habe sehr viele intelligente, schlaue, hart arbeitende Kolleginnen und Kollegen gehabt, aber auch Chefs gehabt, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe und auch einiges gelernt habe. Also für mich hat es gut funktioniert. Aber klar, Startups, ich würde sagen, die Geschwindigkeit zum Outcome ist deutlich höher. Also es geht nicht ums Output, also das, was ich auf eine Folie schreibe, sondern kann ich das, was ich auf die Folie schreibe, eigentlich auch umsetzen. Das ist das, was in einem Startup viel, viel wichtiger ist, wie kriege ich das umgesetzt? Und in großen Organisationen geht es ja eher darum zu sagen, was muss eigentlich gemacht werden, bis wann müsste was gemacht werden. Aber dieses eigentliche Machen und Umsetzen, da kümmert sich dann kaum einer noch so wirklich drum. Das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Und ich würde sagen, was ich natürlich auch noch, oder was ich über alle drei Rollen damals eigentlich gesehen hatte, war, dass ich schon in sehr diversen Teams auch gearbeitet habe. Also es waren sowohl auf der Altersseite als auch auf der Geschlechterseite, aus Nationalitäten, Backgrounds. Es waren immer sehr diverse Backgrounds von den Leuten, was mir immer persönlich super viel Spaß gemacht hat und ich da auch einen guten Freundes- und Bekanntenkreis aufgebaut habe.
Ja, das ist natürlich schwer in einem kleinen Unternehmen zu erreichen, einfach aufgrund der Menge der Menschen, ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass das ist auch tatsächlich etwas, also ich bin jetzt seit 17 Jahren, glaube ich, bald selbstständig, also nie in einem großen Team mehr gewesen seitdem. Das ist auch etwas tatsächlich, was ich ein bisschen vermisse. Also ja, kann ich mir vorstellen. So, jetzt, du hast ja auch am Anfang schon gerade gesagt, ihr seid hier nicht remote, sondern ihr seid in Präsenz. Das heißt, normalerweise würde man jetzt bei jemandem in deinem Alter vermuten, so den ganzen Vorurteilen nach, hier wird die komplette Klaviatur dessen, was man sich heute so vorstellt, keine Hierarchie, alle sitzen remote irgendwie am Strand in keine Ahnung wo, trinken einen Cocktail und arbeiten nebenbei ein kleines bisschen. Das scheint anders zu sein bei dir.
Das ist es. bei uns ist es tatsächlich anders. Ich meine, es gibt Companies und Unternehmen, für die funktioniert das. Und das soll auch gerne so sein. Deswegen, ich möchte nicht sagen, dass unser Blueprint der richtige ist. Aber für uns ist er der richtige. Weil wir gemerkt haben, diese Magie, die du im Büro an einem Whiteboard hast, wenn du was, gerade in dieser Anfangsphase, in der wir jetzt sind, wenn du das zusammen lösen kannst, da entsteht was Magisches. Und das bringt die Leute sehr, sehr eng zusammen. Und man ist dadurch deutlich schneller in der Entwicklung. Man ist schneller am Kunden oder an der Kundin, weil man einfach schneller reagieren kann und eben nicht dieses, oh, hast du Zeit für ein 15-Minuten-Google-Meeting zum Beispiel machen musst. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass, also nicht glaube ich, sondern die Realität ist, Startups ist harte Arbeit. Und damit ein Unternehmen dann überlebt, muss der Umsatz größer sein als die Kosten. Das ist bei einem Startup meistens lange nicht der Fall. Das heißt, du musst de facto wirklich versuchen, so schnell wie möglich eben genau dorthin zu kommen, um irgendwann einen Gewinn erwirtschaften zu können. Und deswegen, es muss hart gearbeitet werden. Es ist harte Arbeit für alle Beteiligten und gerade in dieser frühen Phase. Und gleichzeitig bei uns zum Beispiel haben auch alle Mitarbeiter Anteile an der Firma, weil wir gesagt haben, hier wird mehr gearbeitet und mehr reingesteckt als vielleicht woanders. Und das ist die Erwartung auch, die wir haben. Aber das muss natürlich auch kompensiert werden. Das heißt, wenn das hier gut funktioniert und das wird es, dann soll auch jeder Teil des Ganzen sein, in dem, was er geschafft hat. Was ich übrigens glaube, in vielen Unternehmen sollte mehr der Standard werden, ehrlich gesagt. Und das ist für uns so ein bisschen dieser ausschlaggebende Punkt, in dem wir gesagt haben, ja, wir haben jetzt vieles gesehen, wir haben viele verschiedene Phasen durchgemacht bei Unternehmen. Wir hatten die Corona-Phase mit Remote und dann hatten wir wieder die In-Office-Phase, dann hatten wir Hybrid und dann hatten wir all das. Wir haben gemerkt, das, was am wenigsten funktioniert, ist Hybrid, weil es einfach von beiden Seiten das Schlechteste in vielen Fällen zusammenbringt, zumindest in dieser Anfangsphase. Und wir haben auch für uns gemerkt, dass eben dieses Remote-Setup, wenn man das macht, muss man fully remote gehen, damit alle auch gleichzeitig so zusammenarbeiten können. Und jetzt für diese erste Phase, sagen wir mal die ersten 15, 20, 30 Mitarbeiter, möchten wir im Büro sein, möchten das, diese Magie, die ich gerade genannt habe, am Whiteboard sehen und schnell exekutieren können. Dass sich das jetzt für immer nicht skalieren lässt, ist völlig klar. Aber für die jetzige Phase ist es das Richtige.
Hattest du da Probleme oder dadurch Probleme, Leute zu finden? Weil also ich kenne es ja selber, wenn ich eine Stelle ausschreibe oder so, jemanden vor Ort zu finden, ist ultra schwierig. Remote wird ja eigentlich so als Standard fast vorausgesetzt.
Es macht es schwerer, definitiv. Aber gleichzeitig, was wir merken von vielen, und da sprechen meiner Meinung nach zu wenige drüber, für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter funktioniert Remote eben auch nicht so wirklich gut. Also das sagt irgendwie keiner, aber viele sagen dann endlich, ich finde es super, dass ihr 5 Tage im Büro seid. Ich brauche jemanden um mich herum, dann arbeite ich auch, funktioniere ich auch besser. Das heißt klar, vielleicht auf einer Gruppe haben wir weniger Bewerberinnen und Bewerber bekommen, aber bei der anderen Gruppe haben wir mehr Bewerber und Bewerber bekommen, die gesagt haben, ah, das passt, endlich machen wir das Ganze mal wieder. Und gleichzeitig muss man natürlich auch dazu sagen, ich meine, wir Gründer sind auch Familienväter, Flexibilität gehört dazu. Wenn ein Arzttermin da ist oder Kind krank ist oder Hund krank ist, was auch immer es ist, das ist natürlich völlig in Ordnung, dass man dann zu Hause arbeitet oder von woanders arbeitet. Also das ist ja völlig logisch, aber so diese Kernkollaboration, die wollen wir gerade, dass die im Büro passiert.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, sehr spannend. Was sind die nächsten Steps? Was glaubst du, wie geht's weiter mit Integral?
Wir werden uns weiter genau auf das fokussieren, was wir gerade machen, und zwar Produkt und Service aufzubauen für die Kundinnen und Kunden, die wir haben, für die neuen Kunden, die wir gerade anziehen. Und das immer wieder, immer wieder, immer wieder, weil ich glaube, das macht Erfolg. Und gleichzeitig ist natürlich das Thema als Startup, wir wollen wachsen. Das tun wir auch gerade sehr gut. Und noch mehr, noch schneller zu wachsen, aber auch gleichzeitig nachhaltig zu wachsen, ist uns auch wichtig, dass wir da eben auch der starke Partner für die lange Zeit sind, für unsere Kundinnen und Kunden. Und da sind wir dran.
Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe, aber ich habe wenig Zweifel, dass das klappen wird bei dir. Vielen Dank, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Jetzt bleibt mir nur die allerletzte Frage, die ich hier immer stelle. Wenn du demnächst hier Stammhörer der Chefetage wirst, hoffe ich doch, sehr, sehr stark. Wen würdest du denn gerne mal hier bei mir hören?
Sehr gute Frage. Ich glaube, aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Politik könnte das tatsächlich der neue Minister für Digitales sein. Weil ich glaube, nach 6 oder 9 Monaten wird es eine sehr spannende Diskussion werden zwischen, was hat man eigentlich hier in der Wirtschaft gemacht, wie funktioniert Staat und Regierung, wie kommt das zusammen, was sind die Learnings. Das kann ich mir extrem spannend vorstellen.
Das wird eine harte Anfrage, aber ich probiere es. Aber da muss ich dann jetzt durch das Presseamt des Wirtschafts-, neuen Digitalministeriums durch.
Das es noch gar nicht gibt.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht machen die das ja von Anfang an ein kleines bisschen besser. Das werden wir sehen. Ja, ich bin gespannt, ob das klappt. Lukas, vielen herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Ja, ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht, aber das wird bestimmt gut.
Super. Danke dir für deine Zeit.
Danke dir auch. Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann ja, abonniert auf jeden Fall meinen Podcast, dann seid ihr nämlich beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und je nachdem, wo ihr das so hört, was ihr dort machen könnt, rezensiert, lasst ein Like da, teilt es in eure Netzwerke, damit das auch andere noch hören können. Und wenn du Fragen, Anregungen oder Ähnliches hast, dann schreib mir. Die Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes, genauso auch wie mein LinkedIn-Profil. Folge mir gerne und ja, dann bis bald. Tschüss.
Tschüss.